Wir sind in Psalm 3, heute Abend. Und wir werden einen Morgenpsalm sehen und dann einen Abendpsalm und dann, wenn wir noch dazu kommen, wieder einen Psalm, den David morgens gebetet hat. Es erinnert uns daran, dass wir beständig Gemeinschaft haben können mit dem Herrn, von morgens bis abends. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und er hat was davon gewusst oder davon gelernt gehabt, den ganzen Tag über im Gespräch zu bleiben mit Gott. Psalm 3 haben wir den ersten Psalm, wo uns der Kontext gegeben wird. Da heißt es im Vers 1 von David, als er von seinem Sohn Absalom floh. Also eine sehr dramatische Zeit in Davids Leben. Vielleicht einer der tiefsten Punkte in seinem Leben. Wir müssen die Geschichte uns wieder in Erinnerung rufen. David hatte ja gesündigt mit Bathseba, hat Ehebruch begangen, einen Mord begangen und als Konsequenz hat Gott ihm gesagt, dass hier das Schwert sein wird in seiner Familie und dass es Uneinigkeit und Unruhe bringen wird in seinem eigenen Familienleben. Und das ist passiert. Amnon, einer seiner Söhne, hat eine Schwester von Absalom, von eine Stiefschwester, müssen wir sagen, ne? Tochter von einer anderen Frau Davids, vergewaltigt. Absalom, ihr Bruder, hat den Amnon, seinen Stiefbruder, umgebracht als Folge davon. Absalom ist geflohen nach einigen Jahren, durch Intrigen, können wir sagen, wieder zurückgekommen. Und dann hat er begonnen, so langsam die Herrschaft von David zu unterminieren. Er ist in das Tor der Stadt gegangen, der Ort, wo Gericht gehalten wurde, und hat dem Volk, das Gericht gesucht hat oder eine Entscheidung vom König oder irgendein Anliegen hatte, hat diesen Leuten gesagt, der König hat eh keine Zeit für euch, der wird euch eh kein Recht bringen. Wenn ich König wäre, dann wäre alles besser. Und hat so begonnen, das Volk zu beschwatzen. Und hat über die Zeit, über einen längeren Zeitraum hier das Herz des Volkes von ihrem König, dem König David, seinem Vater, abspenstig gemacht. Und dann hat er so als Tarnung ein Fest ausgerufen und hat da viele Menschen eingeladen, auch viele Freunde von David, viele Oberste in Israel, und hat sich dann in Hebron im Süden zum König ausrufen lassen und ist dann gegen Jerusalem gezogen. Und eines müssen wir dem David lassen: als ehemaliger Hirte hat er ein Hirtenherz und er wollte nicht, dass die Stadt Jerusalem zerstört wird und das Volk drunter leidet. Er hat gesehen, dass er gegen diese Übermacht von Absalom keine Chance hat und er hat beschlossen, die Stadt kampflos aufzugeben. Und er wurde noch immer verfolgt von seiner Sünde, hat gesagt, vielleicht ist das ja von dem Herrn, dass der Herr mich entfernt von meiner Position als König. Vielleicht ist es ja Züchtigung von dem Herrn. Und wenn der Herr will, dann wird er mich wieder zurückbringen. Aber er hat beschlossen, auszuziehen und zu fliehen. Dann sind noch ein paar enge Vertraute von ihm übergelaufen. Der Ahitophel, einer seiner engsten Berater, ist zu Absalom übergelaufen. Shimi, ein Nachkomme von König Saul, hat ihn mit Steinen beworfen und ihn beschimpft und gesagt, hey, das ist die Konsequenz von dem, was du uns angetan hast, obwohl David immer für Saul war und versucht hat, ihn immer zu beschützen und nie seine Hand an den König gelegt hat, obwohl der ihn umbringen wollte. Und so ist David ausgezogen in Schande, mit Trauer, mit Tränen. wusste nicht, ob er wieder zurückkommt, wusste nicht, was die Zukunft bringt, wie lange er noch leben wird. Er war zu diesem Punkt auch schon ein Mann im fortgeschrittenen Alter. Sicher ein Tiefpunkt seines Lebens. Stell dir vor, dein eigener Sohn verfolgt dich und trachtet dir nach dem Leben. Wir wissen, wie Davids Herz an Absalom gehangen ist. Wir wissen, wie er getrauert hat später über ihn. Und am nächsten Morgen, offensichtlich, betet er dieses Gebet, diesen Psalm 3. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, viele erheben sich gegen mich. Zahlreich war die Verschwörung gegen ihn. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Da ist es wirklich schlimm, wenn die Leute sagen, nicht mal Gott kann dir helfen. Oder vielleicht haben das die Feinde von ihm gesagt, die Nachfolger Absaloms. Sie haben gedacht, Gott ist auf ihrer Seite. David, Gott hat dich verlassen, Gott wird dich nicht retten. Er straft dich. Gott ist gegen dich. Und das ist das Schlimmste, oder? Dieses Gefühl, dein eigener Sohn ist gegen dich, die halbe Nation ist gegen dich. Aber am schlimmsten ist es, wenn du das Gefühl hast, ist vielleicht Gott auch gegen mich. Aber dann im Vers 4 betet er, du aber Herr bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. David stärkt sich hier in seinem Gott, in dieser furchtbaren Situation. Du Herr bist ein Schild um mich her, ist ein wunderbares Bild, oder? Bild von einem Panzer könnte man uns vorstellen. Ne? Ein Schild. David war ein Kriegsmann, er wusste, was ein Schild ist. Spricht er von einem Schild, der rings um ihn herum ist. So eine Schutzmauer, die der Herr um ihn hält. Gott wird ihn beschützen. Daran hat er fest geglaubt. Gilt auch für uns geistlich. Der Herr hat eine Schutzmauer um uns, er ist unser Schutzschild. Wir wissen, dass der Teufel uns zerstören will, aber er kann nicht weitergehen, als Gott es zulässt. Er ist der Schild, er ist die Mauer, wo er sagt, hey, bis hierher und nicht weiter. Und er hat verheißen, dass er keine Versuchung zulassen wird, die unser Vermögen übersteigt. Gott ist unser Schutz. Physisch, geistlich, emotional auch. Und an diesem Punkt, an dem er David war, wenn er hier geistlich und emotional zusammengebrochen wäre, wäre es auch physisch vorbei gewesen. Kein Mann kann bestehen im Kampf, wenn er psychisch und geistlich total am Boden ist. Da ist kein Kampfwille da. Aber er schaut auf ihn. Du bist ein Schild um mich her. Du bist meine Ehre. Er hat alle andere Ehre verloren an dem Punkt. Seine Königswürde, seine Herrschaft, sein Ansehen war wieder ein Flüchtling, wie ganz zu Beginn, bevor er König wurde. Menschen haben ihn verabscheut, der Schimi hat Steine und Dreck auf ihn geworfen und ihn verflucht. Du aber Herr, du bist meine Ehre. Sicherheit, die er in Gott hatte. Unsere Identität als Christen ist nicht in dem, was Menschen über uns denken oder in unseren Umständen, was wir leisten oder welche Position wir haben. Unsere Identität ist in Gott, ist in Jesus Christus. Er ist unsere Ehre und er ist unsere Herrlichkeit. Er bringt Herrlichkeit in unser Leben. Und selbst wenn wir alles andere verlieren auf dieser Welt und selbst wenn unsere Umstände furchtbar sind, wie hier von David, wenn du den Herrn in deinem Leben hast, hast du mehr Herrlichkeit als ein Mensch, der allen Ruhm hat und alle Ehre dieser Welt und der der reichste Mann oder die reichste Frau dieser Welt ist und alles hat, was die Welt anzubieten hat, aber den Herrn nicht hat. Du, Herr, bist meine Herrlichkeit. Wow, das stimmt. Und du bist der, der mein Haupt emporhebt. Du bist der, der mein Ansehen rettet, vielleicht. Aber wahrscheinlich ist sie auch gemeint, du bist mein Trost, mein Tröster. Ich habe dieses Bild vor Augen von einem kleinen Kind, das traurig ist und niedergeschlagen ist, das den Kopf senkt. Und der Papa nimmt den Kopf sanft und hebt das Haupt empor, schaut ihm in die Augen. Ich bin dein Kind. Du bist der, der mein Haupt emporhebt. Ich denke an Jesaja. Zu auch einer sehr schwierigen Zeit in der Geschichte Israels. Und Jesaja hat das ganze Unrecht gesehen der Nationen um sie herum und hat Gericht ausgesprochen über alle Völker rund um Israel herum. Und es heißt im Todesjahr des Königs Usia. Usia war ein guter König, er hat 52 Jahre lang regiert, eine sehr lange Regierungszeit und es war eine Zeit des Friedens. Und dann stirbt dieser Herrscher, dieser gute Herrscher. Wir können uns vorstellen, was für eine Unsicherheit und Instabilität das gebracht hat. Aber in dieser Zeit hat der Herr das Haupt von Jesaja gehoben und hat gesagt, ich sah den Herrn hoch und erhoben sitzen auf dem Thron. Und sein Mantel, seine Königsrobe füllt diesen ganzen Tempel im Himmel. Es ist wunderbar, wenn wir in schlimmen Umständen, wo wir die Umstände nicht verstehen, wo es drunter und drüber geht, wo scheinbar die ganze Welt sich gegen uns verschworen hat, vielleicht sogar die Menschen, die uns am nächsten stehen, die Leute sagen, hey, Gott hat dich verlassen, der will nichts mehr mit dir zu tun haben, wenn wir unser Haupt erheben können und Gott sehen können, hoch und erhoben auf dem Thron. Und wie wir am Sonntag gelernt haben, wir dürfen aufschauen zu diesem Gott, zu dem Herrscher, der auf dem Thron sitzt, über das ganze Universum, über alle Schöpfung, und wir dürfen aufschauen zu ihm und sagen, Abba, Papa, Vater unser im Himmel, hat Jesus uns gelehrt zu beten. Das rückt die Dinge in die richtige Perspektive, oder? Wenn ich aufschauen kann zum allmächtigen Gott und sagen kann, Papa. Römer 8 heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für euch verwendet. Auch das können wir sehen, wenn wir aufschauen. Nicht nur Gott, den Vater auf dem Thron, sondern Jesus Christus, der sich für uns verwendet, der eintritt für uns, der unser Fürsprecher ist beim Vater. Und noch mehr eigentlich, es heißt, dass wir in Christus mit ihm mitsitzen auf seinem Thron. Das ist Geborgenheit, oder? Das ist eine starke Identität, die nicht wankt. Das ist eine Sicherheit, zu wissen, wer ich bin in ihm und in welcher Beziehung ich mit ihm stehe und wer er ist. Und wenn es heißt, dass er mein Schild ist, dann darf ich wissen, mir kann nichts passieren, was er nicht zulässt. Ich bin sicher in ihm. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, hier geistliche Mächte in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist Sicherheit. Das ist Gott, der unser Haupt emporhebt. Du Herr bist ein Schild um mich her, meine Ehre, und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn. Zum Herrn, nicht zu irgendjemandem, zu irgendeinem Götzen oder einem menschengeschnitzten Gott, sondern zum Herrn. Großbuchstaben hier, Jahwe, der wahre Gott, unser Schöpfer, der Gott, der sich in der Bibel offenbart. Ich rufe zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ja, Absalom mag Jerusalem eingenommen haben, aber dieser Berg Zion ist noch immer Gottes Berg. War der Tempel oder das Heiligtum damals zu der Zeit noch. Das Bundeszelt, wo die Gegenwart Gottes sichtbar gewohnt hat. Beziehung sehen wir hier. Ich rufe zu dem Herrn und er antwortet mir. In dieser Beziehung mit dem Herrn war David geborgen, in den schlimmsten Umständen. Und das dürfen auch wir sein. Selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen, du Herr wirst mich nie verlassen. Petrus schreibt uns, werft alle Sorgen auf den Herrn, denn er ist besorgt um euch. Er kümmert sich um euch. Vers 6. Ich legte mich nieder und schlief. Ist das nicht wunderbar? In dieser Nacht, nachdem er fliehen musste, in dieser Nacht, wir wissen, dass diese ganzen Verschwörungen vor sich gegangen sind, dass Absalom die Berater gerufen hat, gefragt hat, was soll ich tun? Und Ahitophel, der ehemalige Freund von David, der sich seinem Sohn zugeschlagen hat, hat gesagt, verfolg sie, solange sie noch schwach sind und auf der Flucht sind. Und dann Freund von David, der war so ein Undercover-Agent, würden wir heute sagen, der Hushai, hat einen anderen Rat gegeben und hat gesagt, nee, das sind so starke Kriegsleute, die mit David sind, das sind alles Helden. Wenn du ihn jetzt verfolgst, dann schlagen die vielleicht ein paar von euren Leuten und dann wird das Volk ermutigt, sammelt zuerst das ganze Volk und dann zieh mit einem großen Heer gegen David. Wollte David ein bisschen Zeit rausholen. Aber David wusste das natürlich nicht. Hier, Gott hat für ihn gekämpft im Verborgenen. Gott war mit ihm und Gott war mit dem Hushai und den Freunden von David. Aber David wusste das nicht. Er wusste nicht, werde ich leben, werde ich sterben. Paulus sagt, wir leben dem Herrn, wir sterben dem Herrn. Auch da ist Ruhe drin. Ich darf wissen, ich werde an dem Zeitpunkt sterben, der mir bestimmt ist von Gott. Nicht vorher und nicht später. Und wenn es Gottes Zeitpunkt ist, muss ich mir keine Sorgen machen. Dann darf ich wie Stephanus aufschauen und wieder die Herrlichkeit Gottes sehen und Jesus, der auf mich wartet im Himmel. Und wenn es nicht mein Zeitpunkt ist, dann was können Menschen mir antun? Was kann der Teufel mir antun? Was kann diese Welt uns antun? Wenn wir eine Beziehung haben durch Jesus Christus mit dem allmächtigen Gott. Ich legte mich nieder und schlief. In dieser Nacht, wo so viel abgegangen ist, David hatte Frieden im Herzen. Er konnte sich hinlegen und schlafen. Ich weiß nicht, ob wir geschlafen hätten. Ich hatte schon schlaflose Nächte wegen viel kleineren Dingen. Aber meistens haben wir schlaflose Nächte, weil wir die Perspektive verlieren. Weil wir nicht unseren Kopf aufheben, sondern auf die Umstände schauen, auf uns selbst, auf unser Selbstmitleid. Aber was für ein tolles Bild hier von Frieden inmitten von Sturm. Das erinnert mich natürlich an Jesus, der im Boot, das schon halb am Sinken ist, mitten im Sturm schlafen konnte. Er hatte völligen Frieden vom Vater. Und im Philipperbrief steht, dass wir unsere Anliegen mit Dank Gott sagen dürfen und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird uns bewahren in Jesus Christus. Der Friede Gottes, der über allen Umständen ist, auch wenn wir nichts verstehen in unserem Leben. Wir dürfen mit ihm reden. Wir dürfen sicher sein in der Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. Wir dürfen aufschauen zu ihm. Und wenn wir das tun, dann können wir uns niederlegen und schlafen. Und ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Gott hat ihn beschützt. Er ist wieder aufgewacht. Und das ist wirklich übernatürlicher Friede, wenn du dich hinlegen kannst, selbst wenn du nicht weißt, ob du den nächsten Tag erleben wirst. Aber wer weiß das schon, wenn wir ehrlich sind. Ne? Wir machen uns gern was vor, aber in Wahrheit wissen wir es ja alle nicht. Aber wir dürfen in Frieden schlafen, wenn wir Jesus kennen. Ich fürchte nicht zehntausende Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Muss keine Angst haben. Ein anderer Psalm heißt, wenn tausend zu deiner Rechten fallen und zehntausend zu deiner Linken, dich wird es nicht treffen. Gott ist der Schild. Außer es ist deine Zeit, dann wird Gott es benutzen, um dich nach Hause zu holen. Aber was ist das schon? Im Psalm 56 betet David, auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir antun? Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch nicht vor Menschen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag, in der Hölle. Fürchtet Gott, nicht Menschen. Das Schlimmste, was Menschen uns antun können, ist, sie können uns in den Himmel befördern. Ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann als Christen? Ich fürchte mich nicht. Wir müssen uns nicht fürchten. Nicht vor Menschen, nicht vor geistlichen Mächten, nicht in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Ich fürchte mich nicht vor zehntausenden Kriegsvolks, die mich belagern. Die, die mit uns sind, sind mehr als sie, die mit dem Verein sind. Und Gott ist unser Schild. Er wendet sich an den Herrn. Schaut nicht auf die Umstände, sondern wendet sich auf den Herrn. Vers 8, steh auf, Herr, rette mich, mein Gott. Denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Also hier völlige Autorität über den Feind, völligen Sieg. Und das ist passiert. Gott hat David geholfen. Und es ist interessant, wenn wir da lesen, ich glaube 2. Samuel 17 oder 18 in der Gegend, als diese zwei Heere aufeinandertreffen, das von David und das von Absalom, da heißt es, der Wald schlug mehr von den Feinden Davids als das Schwert. Gott hat mit ihm gekämpft. Gott hat ihm den Sieg gegeben. Vers 9, denn bei dem Herrn ist die Rettung. Sein Segen komme auf dein Volk. Bei dem Herrn ist die Rettung. Was können wir schon tun, um uns selbst zu retten? Das ist nichts gegen das, was Gott tun kann. Bei dem Herrn ist unsere Rettung, das stimmt auch geistlich. Wir können uns nicht selbst erlösen von unseren Sünden, uns nicht selbst zu Gott hinverdienen, sondern es kommt von ihm. Ewiges Leben, Beziehung mit Gott ist ein Geschenk. Jesus ist Mensch geworden, hat ein sündenloses Leben gelebt und hat unseren Platz am Kreuz eingenommen, den Platz des Sünders, hat sich unsere Sünde zurechnen lassen, die Konsequenz für uns erlebt, damit wir es nicht erleben müssen. Und wenn wir es nur annehmen wollen, durch Glauben, dadurch, dass wir uns Jesus anvertrauen, dass wir unsere Selbstgerechtigkeit loslassen und sagen, Jesus, ich brauche dich, ich brauche dein Werk am Kreuz für mich, ich brauche deine Gerechtigkeit, dann findet diese Überweisung statt, meine Schulden sind auf ihn überwiesen, seine Millionen, sein perfektes, heiliges Leben wird mir zugerechnet und Ich werde geistig lebendig. Ich werde von Neuem geboren. Ich komme in eine Beziehung mit Gott. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. Rettung kommt nicht durch menschliches Tun. Nicht durch menschliche Religionen. Nicht durch Religiosität. Überhaupt nicht durch Religionen, sondern durch einen, und das ist Jesus Christus. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk. David denkt nicht nur an sich selbst, er denkt auch an Gottes Volk. Psalm 4. Hier ist der Abendpsalm. Wir haben hier ein paar Anweisungen dem Chorleiter mit Saitenspiel, ein Psalm von David. Wenn ich rufe, antworte mir Gott meine Gerechtigkeit. Wieder, Gott ist der, der uns gerecht macht, nicht wir selbst. Wir können nicht perfekt gerecht leben, so wie Gott es von uns verlangt. Und er wird nur mit Perfektion Gemeinschaft haben. Aber Gott ist unsere Gerechtigkeit. Wenn ich rufe, antworte mir Gott meiner Gerechtigkeit. In Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und höre mein Gebet. In Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Stell mir so ein Gedränge vor und dann Gott, der die Leute oder was immer sich daran drängt, ein bisschen wegschubst oder einen Weg bahnt. Du bist bedrängt, aber Gott schafft dir Raum. Und das ist, was Gott tun will. Selbst wenn wir bedrängt sind durch Umstände, durch Menschen, vielleicht durch Verdammnis wegen dem eigenen Bockmist, den wir gemacht haben, wegen unserer eigenen Sünde, wenn wir bedrängt sind, schafft Gott uns Raum in unserem Herzen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn du dich so zusammengedrückt fühlst, wirklich in deinem Herzen? Und deprimiert, das ist ja auch schon, das Wort sagt, das ist ja schon so, du bist bedrängt. Gott ist es, der uns Raum schafft. Gott ist es, der uns Vergebung gibt für unsere Schuld, der uns ermutigt, der uns einen Weg bahnt, einen Weg zeigt. Sei mir gnädig und höre mein Gebet. Sei mir gnädig, es ist Gnade. Wir können nur durch Gnade in Beziehung mit Gott sein. Nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Nicht, weil wir uns irgendwas verdienen könnten, sondern nur, weil es Jesus für uns verdient hat. Es ist Gnade. Wir beten im Namen Jesu. Das heißt, auf Grundlage dessen, was Jesus für uns getan hat. Nicht aus uns selbst, weil wir so gut sind und so toll sind und deswegen, Gott, erhöre mich. Na, guck mal, ich bin so gut, ich habe es mir irgendwie verdient. Nee, wegen Jesus, weil er es für mich verdient hat, weil er mich zu einem Kind Gottes gemacht hat. Ich komme in Jesus, es ist Gnade. Sei mir gnädig und höre mein Gebet. Sprich zuerst zu Gott und dann spricht er zu den Menschen. Das ist ein gutes Muster. Bevor wir mit den Menschen reden, lass uns erst mit Gott reden über die Sache. Ihr Herrensöhne, das waren die Edlen, vielleicht hier, die sich auf die falsche Seite geschlagen haben. Wie lange bleibt meine Ehre zur Schande verkehrt? Hier geht es um den Ruf von David. Waren offensichtlich Leute, die ihn verleumdet haben, schlecht über ihn geredet haben. Wie lange bleibt meine Ehre zur Schande verkehrt? Werdet ihr Eitles lieben und Lügen suchen? Erkennt doch, dass der Herr einen Frommen für sich ausgesondert hat. Der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Es ist durch Gnade. Der David war ein Frommer, weil Gott ihn zu einem Frommen gemacht hat, nicht aus sich selbst. Es ist Gnade. Der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Wie wunderbar ist das? Und wir dürfen sicher sein, dass Gott uns hört, wenn wir zu ihm beten. Er hört. Er hört nicht immer das, was wir wollen. Weil wenn Gott immer das er hören würde und uns alles geben würde, was wir wollen, dann hätten wir unser Leben wahrscheinlich schon kaputt gemacht. Wir wissen nicht mal, was gut ist für uns. Aber Gott weiß es. Und er liebt uns so sehr, dass er uns nur das gibt, was uns wirklich zum Besten dient. Und auch das kann uns Frieden geben. Aber er hört. Da können wir ganz sicher sein. Er sieht, er hört. Er ist kein Gott, der weit weg ist. Er ist uns nahe, er liebt uns. Wir sind sein Augapfel, wir sind seine geliebten Kinder. Er bebt, aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager, aber seid still. Er ist ein Abendpsalm. Abends, wenn du zurückdenkst an deinen Tag. Er bebt, aber sündigt nicht. Paulus greift diesen Gedanken wahrscheinlich im Epheserbrief 4 auf, wo er sagt, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das ist, was hier mit gemeint ist. Zorn, Wut ist eine Emotion. Das ist normal. Wir haben Emotionen. Ist neutral auch, in gewissen Sinn. Frage, ob es ein heiliger oder ein guter Zorn ist oder ein schlechter Zorn ist, was machen wir damit? Na, Zorn kann manchmal eine Motivation sein. Kann uns eine Energie geben, was richtig zu stellen, vielleicht. Ich meine, hoffentlich sind wir zornig über einige Dinge. Zornig, dass Kinder ermordet werden in unserem Land, unschuldige Kinder im Mutterleib. Zornig, wenn wir sehen, dass Menschen misshandelt werden. Zornig, wenn wir Probleme miteinander haben. Unser Problem ist, dass wir dann oft zornig auf die Person werden, statt auf das Problem. Und das ist fehlgeleitete Energie. Ne? Ich kann zornig darüber sein, dass wir einen Streit haben oder dass wir ein Problem miteinander haben, dass wir uns gegenseitig verletzen. Da kann ich zornig drauf sein, aber was mache ich mit diesem Zorn? Wir können anfangen, einander zu bekämpfen, oder wir können sagen, nee, lass uns zornig auf unser Problem sein, wir bekämpfen das Problem. Dann ist es okay. Zorn kann eine Motivation sein. Er bebt, aber sündigt nicht, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, nehmt es nicht mit in die Nacht. Liegt dann in eurem Bett und werdet so richtig schön bitter. Ich meine, wir kennen das alle. Wir haben das alle schon gemacht. Wo du in deinem Bett liegst und dann fallen dir die besten Argumente ein, was du hättest sagen sollen. Und du ärgerst dich noch mehr und du kannst nicht schlafen und du bist so richtig bitter und am nächsten Tag wachst du auf und hast so einen Hals und keinen Frieden und hast noch mehr Zorn auf die Person. Das ist geistlicher Kampf, ne? Da oben. 99% des geistlichen Kampfs spielt sich da oben ab, mit Gedankenpfeilen, die da in unsere Gedanken kommen. Feurige Pfeile heißt es im Epheserbrief. Und da haben wir den Schild des Glaubens. Müssen wir abprallen lassen. Vergeben. Sagen, nee, ich will nicht das weiterdenken. Verschwendete Energie, oder? Ist viel fruchtbarer, diese Gedanken oder die Energie darauf aufzuwenden, nach einer Lösung des Problems zu suchen. Lass uns ruhig zornig auf Probleme sein, aber nicht zornig auf andere Menschen oder unseren Zorn uns verleiten lassen, auf andere Menschen loszugehen und dann wirklich zu sündigen. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager. Aber seid still. Das ist ein Parallelismus hier. Das ist dasselbe hier gemeint. Er bebt, aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager. Aber seid still. In dem Sinn, geht nicht aufeinander los. Lasst euren Zorn und etwas werden, was euch zur Sünde verleitet. Seid still, auch wieder schaut auf den Herrn, ruht in dem Herrn. Opfert Gerechtigkeitsopfer und vertraut auf den Herrn. Prophet Micha heißt es, Kapitel 6, man hat dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott? Opfert Gerechtigkeitsopfer, eure Gerechtigkeit, lebt ein gerechtes Leben und vertraut dem Herrn. Wieder nicht, wir leben ein gerechtes Leben, um uns irgendwas zu verdienen oder uns zu Gott hin zu verdienen. Nee, das ist Konsequenz unserer Beziehung mit ihm. Das ist ein Leben leben, das ihm gefällt und ihm vertrauen, so wie wir leben wollen. Viele sagen, wer wird uns Gutes schauen lassen? Zyniker gibt es immer, oder? Die sagen, es wird immer schlechter. Wer wird schon Gutes sehen? Sehr aktuell in unserer Zeit, wo wir in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit 80 Jahren sind. Wir sind erst am Anfang. Wo ist unsere Sicherheit? Wir werden das oft hören, die nächsten Jahre. Wer wird uns Gutes schauen lassen? Dann sagt er wieder, erhebe Herr über uns das Licht deines Angesichts. Dein Wohlwollen, deine Güte, dass du in Liebe mit Wohlwollen auf uns schaust. Das ist unser Licht. Wir erheben unser Angesicht und wir schauen auf dich. Du schaust auf uns in deiner Güte als deine Kinder in Jesus und wir erheben unser Haupt, schauen auf dich. Und dann sagt er, du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als jenen zu der Zeit, dass sie viel Korn und Most haben. Freude im Herrn, unabhängig ist von Umständen. Der Herr gibt uns Freude. Ich kann es bezeugen, nicht, dass ich ständig irgendwo rumlaufe und nicht Ups und Downs habe oder so, aber ich kann ehrlich sagen, ich habe mehr Freude in meinem Herzen, seit ich Jesus kenne, als ich je zuvor hatte mit all dem Zeug und vielleicht mehr Wohlstand, den ich früher hatte. Da ist Freude im Herrn. Du hast Freude in mein Herz gegeben. Wenn wir auf den Herrn schauen, wer er ist, was er für uns getan hat, da ist Freude da. Da können wir uns freuen, das ist unabhängig von Umständen. Und ich denke, wir sollen uns freuen als Christen. Das Problem ist, dass wir oft so abgelenkt sind und so verweltlicht sind, auch in unserem Denken, dass da wenig Freude ist. Wir laufen so rum, als hätten wir Zitronen gegessen. Und dann sagen wir anderen Leuten, ja, ich bin Christ. Wär du auch Christ? Und die sagen, nee, danke. Weil wir auf uns selbst schauen, weil wir auf die Umstände schauen, weil wir im Neid auf andere schauen, weil wir uns so einnehmen lassen von dieser Welt und vom Denken dieser Welt. Aber wenn wir aufschauen zum Herrn und das Licht seines Angesichts sehen, dann wird er Freude sein in unserem Leben. Wir haben genug Grund, uns zu freuen. Wir sind gerettet. Ein paar Jahre noch und wir werden im Himmel sein. In seiner Herrlichkeit. Verherrlicht, in perfekter Beziehung mit ihm. Ich kann mich freuen. Gott ist mein Schild. Er ist da. Er beschützt mich. Er ist mit mir. Er schaut mit Wohlwollen auf mich. Ich kann mich freuen. Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als jenen zu der Zeit, dass sie viel Korn und Most haben. In den nächsten Jahren können wir tolle Zeugen sein, einfach wenn wir Freude haben. Trotz den Umständen, wenn alle jammern. Und wir können Freude haben. Und Frieden, den nur Gott schenken kann. Und denkt nicht, dass wir das produzieren können irgendwie. Nicht so falsch. Das ist nicht echt. Und wir haben nicht jeden Tag diese Freude, oder? Ich nicht. Ich habe Tage, wo ich mich nicht gut fühle oder wo ich nicht gut drauf bin. Aber diese Freude, von der Gott hier spricht, ist eine tiefere Freude oder eine Freude im Herzen. Nicht nur Gefühle, so dieses Auf und Ab, Gefühle, die von Umständen abhängig sind, sondern diese tiefe Freude der Beziehung mit Gott, dass er in meinem Herzen wohnt. In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen. Da haben wir es wieder, er legt sich hin. In Frieden werde ich schlafen, denn du, Herr, lässt mich, obschon allein, wohl kein anderer mit mir ist oder kein anderer für mich ist, vielleicht an diesem Punkt. Du lässt mich, obschon allein, in Sicherheit wohnen. Wo gibt es Sicherheit in dieser Welt? Keine. Diese vermeintlichen Sicherheiten, die die Leute angehäuft haben, jetzt finden sie raus, dass es gar nicht sicher ist. Ihre Aktien und ihre Versicherungen und die Rente, all diese Dinge, nicht mal Beziehungen, sind nicht sicher. Aber der Herr ist sicher, er ist ein Fels. Der Herr ist mein Fels und mein Heil. Er lässt mich in Sicherheit wohnen. Wir haben noch 10 Minuten. Schaffen wir noch einen Psalm. Psalm 5, dem Chorleiter zu flöten, ein Psalm von David. Das ist wieder ein Morgenpsalm. Ich mag das, morgens und abends mit dem Herrn. Dem Chorleiter zu flöten, diesmal ein Psalm von David. Meine Worte nimm zu Ohren, Herr, merke auf mein Seufzen. Er seufzt wieder vor dem Herrn. Wir dürfen echt sein vor dem Herrn. Wir müssen nicht irgendwo unser Sonntags strahle Christengesicht aufsetzen. Nee, wir dürfen seufzen vor dem Herrn. Und ihr könnt das in all diesen Psalmen beobachten. Er fängt an mit dem Seufzen und Jammern und Klagen dem Herrn und er hört auf mit Frieden und mit Lobpreis und mit Freude. Da ist unsere Freude. Wir schauen auf zu dem Herrn, wir haben Gemeinschaft mit ihm und er schenkt uns seinen Frieden. Und er erfüllt unser Herz mit seiner Freude. Horche auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Das ist, was Gott ist. Er ist unser König, er will der Herr sein, der absolute Herrscher in unserem Leben, der das Sagen hat. Denn zu dir bete ich. Zu dir bete ich, nicht zu irgendwem anderen. Manchmal kann es uns passieren, dass wir anfangen, zu unserem Nächsten zu reden hier im Gebet, zu predigen im Gebet. Mir passiert das manchmal, dass ich meine Punkte von meiner Predigt zusammenfasse im Gebet. Ist eigentlich nicht ganz koscher, oder? Wir beten nicht zu anderen Menschen, wir beten nicht zu irgendwelchen Götzen, wir beten zu Gott. Er macht sich wieder bewusst, zu wem er redet. Vater unser im Himmel. Und wenn das geklärt ist, wenn wir die Perspektive haben, dann ändert sich oft schon ganz viel in unserem Herzen, in unserem Leben. Zu dir bete ich. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe rüste ich dir ein Opfer zu und spähe aus. Lobpreisopfer vielleicht für uns heute. Und ich spähe aus, ich schau nach dir, ich harre auf dich, ich warte auf dich. Ich rede mit dir, du wirst meine Stimme hören in der Frühe. Das ist so gut, wenn wir jeden Tag eine stille Zeit haben mit Gott. Eine stille Zeit, einen stillen Ort, wo wir Gemeinschaft mit ihm suchen. Seinem Wort, im Gebet. Das ist, wie wir unser Haupt erheben. Das sagt hier in der Frühe. Es ist nicht gesetzlich irgendwie, wenn du ein Abendmensch bist, nimm dir Abendzeit, wenn das deine beste Zeit ist. Aber es hat was, in der Früh den Herrn zu suchen als erstes, bevor wir in unseren Tag reingehen. Da zu ihm zu kommen und mit ihm zu reden über all die Dinge, die uns beschäftigen, all die Herausforderungen, die anstehen an diesem Tag und auf ihn zu schauen. Mir hilft es. Mein Tag läuft anders. Ich bin anders, wenn ich Zeit mit Gott verbracht habe morgens. Ich habe mehr Frieden, ich habe mehr Ruhe, bin geduldiger. gibt uns eine andere Perspektive, wenn wir morgens auf ihn schauen. Spurgeon hat mal gesagt, eine Stunde am Morgen ist so viel wert wie 2 Stunden am Abend. Wieder, es ist nichts Gesetzliches. Wir können das nicht vorschreiben. Du musst so und so viel Zeit verbringen und dann Zeit mit Gott verbringen, aber verbring Zeit mit Gott. Und es hat was, morgens gleich den Herrn zu suchen, den Tag mit dem Herrn zu beginnen. Denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir darf ein Böser nicht weilen. Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hast alle, die Frevel tun. Wieder parallel hier. Gott nimmt die Bösen nicht an. Du lässt die Lügenredner verloren gehen. Den Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr. Gott hasst Sünde. Ich aber darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin in der Furcht vor dir. Nicht Menschenfurcht, sondern Gottesfurcht. Ich habe Ehrfurcht vor dir, Gott. Ich schaue auf dich. Ich bete zu dir. Kontrast hier zwischen den Bösen und denen, die Gott suchen. Und wieder im Vers 6, ich darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk, es ist unverdiente Gunst. Wir dürfen Zutritt haben zu Gott durch Jesus Christus, durch Gnade. Nicht durch Werke, nicht aus uns. So wird David gestärkt. Er sucht morgens den Herrn allein und dann geht er hier in den Tempel. Wer ist der Tempel Gottes heute? Ja, jeder Gläubige, aber auch die Gemeinde ist ein Tempel Gottes. Auch das stärkt uns. Das ist auch eine Art und Weise, wie wir unser Haupt erheben können, wenn wir zusammenkommen als Gläubige und gemeinsam Gottes Wort studieren und ihn anbeten und einander ermutigen und füreinander beten. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin in der Furcht vor dir. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Um meiner Feinde willen, ebne vor mir deinen Weg. Wir haben am Sonntag darüber gesprochen, dass es, wenn wir beten, nicht darum geht, dass unser Wille geschieht, sondern dass Gottes Wille geschieht. So betete David hier. Ebne vor mir deinen Weg. Führ mich. Leite mich in deiner Gerechtigkeit, auf deinem gerechten Weg. Um meiner Feinde willen. Im Angesicht meiner Feinde. Trotz meinen Feinden. Manchmal, wenn Feinde uns nachstellen, können wir verleitet sein, von dem Weg der Gerechtigkeit abzuweichen und böse zu werden und zurückzuhauen und verbittert zu werden und Hass zu haben. Aber nee, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit, ebne vor mir deinen Weg. Mann, wenn ich das morgens bete, dann begegne ich diesen Feinden, wer immer das ist, vielleicht die Chefin, die so fies ist, oder der Arbeitskollege, oder der Partner, mit dem du Stress hast, oder der Bruder oder die Schwester, die dich verletzt hat. Leite mich in deiner Gerechtigkeit, ebne vor mir deinen Weg, Gott, in diesen Situationen. Denn nichts Gewisses ist in ihrem Mund, spricht ja wieder über die Bösen, über die Feinde. Wieder ein Kontrast hier zwischen den Gottlosen und dem Gottesfürchtigen. Denn nichts Gewisses ist in ihrem Mund. Ihr Inneres ist Verderben. Ein offenes Grab ist ihre Kehle. Ihre Zungen glätten sie. Paulus zitiert diese Verse im Römerbrief Kapitel 3 und wendet sie eigentlich auf uns alle an. Sagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ihr Inneres ist Verderben. Schon mal böse Gedanken gehabt in deinem Herzen. Ein offenes Grab ist ihre Kehle, ihre Zunge glätten sie. Schon mal andere verletzt mit Worten, was Böses gesagt, was Verletzendes. Hey, wir sind alle schuldig. Machen wir uns nichts vor. Deswegen brauchen wir Jesus, dass er uns reinigt und dass er uns verändert. Lass sie büßen, oh Gott. Mögen sie fallen um ihrer Pläne willen, stoße sie hinweg wegen der Menge ihrer Vergehen, denn sie sind widerspenstig gegen dich gewesen, waren rebellisch gegen Gott. Und David sagt, lass sie fallen um ihrer bösen Pläne willen, dass ihre Pläne nicht gelingen. Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen. Da haben wir es wieder. Mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen. Das ist eine Aufforderung. David ermutigt sich manchmal selbst, freue dich, meine Seele. Nochmal sage ich dir, freue dich am Herrn. Das ist eine Entscheidung. Mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen und jubeln alle Zeit. Wir haben jederzeit Grund, uns zu freuen. Wenn Gott nie mehr irgendwas für uns tut, können wir uns schon freuen wegen dem, was er für uns getan hat. Hey, ich bin auf dem Weg in den Himmel. Halleluja, da kann ich mich freuen. Du beschirmst sie. Auch daran kann ich mich freuen. Gott ist mein Schutz. Darum frohlocken in dir, die deinen Namen lieben. Denn du segnest den gerechten Herr, wieder wir sind gerecht in Jesus Christus. Deswegen segne uns der Vater. Du segnest den gerechten Herr, wie mit einem Schild umringst du ihn mit Huld. Mit seiner Gunst, mit seinem Wohlwollen. Das ist ein Schild auch für uns gegen Verdammnis. Ich darf aufschauen, bekennen, dass ich ein Sünder bin, meine Schuld bekennen, Jesu Vergebung in Anspruch nehmen, weil er schon bezahlt hat dafür. Und ich darf die Huld, die Gunst, das Wohlwollen des Vaters erfahren, der mich umringt wie mit einem Schild. Er fängt an mit diesem Bild von dem Schild und er hört auf mit diesem Bild von dem Schild. Heute Abend. Wunderbar, eigentlich, ne? Das ist ein perfekter Schluss. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir hier auch wirklich ein Vorbild sehen dürfen im Gebetsleben. Gib uns ein Herz wie David, dass wir dich jeden Tag suchen und von morgens bis abends im Gespräch mit dir bleiben. Und dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass du da bist und immer wieder bewusst unser Haupt erheben zu dir. Denn du bist unser Gott. Du bist unser guter Hirte, der Hirte und der Aufseher unserer Seelen. Du bist unser Fels und unser Schutz und unser Erlöser. Und wir können sicher sein und geborgen sein und gesegnet sein und voll Freude sein in dir. Und dafür danke ich dir. Dafür preise ich dich. In Jesu Namen. Amen.